Kultur laut. Der Podcast der Wachau Kultur mehr. Heute mit Fest und Spiele. Die Gesprächsreihe der Sommerspiele Melk. Herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Hauer. Ich bin der künstlerische Leiter dieses Theaterfestivals, das seit 1961 eine ununterbrochene Aufführungstradition hat. Und mit diesem Podcast wollen wir die diesjährige Spielzeit begleiten. Und unser Sprechstück ist heuer ein Auftragswerk, das Monika Helf und Michael Kühlmeier für uns geschrieben haben, namens Praterstern, Szenen unseres tragikomischen Lebens. Und ich bemühe mich, auch aus meinem Umfeld Personen einzuladen, die es in echt gibt und nicht nur auf der Bühne. Auf der Bühne gibt es zum Beispiel zwei Polizistinnen und Polizisten. Und so freue ich mich, dass ich heute Thomas Heinreichsberger gegenüber sitze. Er ist Bezirkspolizeikommandant des Bezirkes Melk. Lieber Thomas, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Hallo Alexander.
Ja, wir bleiben beim Du, Thomas, weil wir haben uns glücklicherweise in den letzten Jahren relativ gut kennenlernen dürfen. Darum finde ich es auch schön, dass wir einen der ersten Podcasts in dieser vertrauten Atmosphäre haben können. Aber vielleicht stellst du dich gleich einmal selber vor. Du bist jetzt Bezirkspolizeikommandant in Melk. Kehrst, glaube ich, auch zu einer Sondereinheit oder zu einer, hast spezielle Aufgaben auch. Aber vielleicht erklärst du mal ganz kurz, wer du bist und wie du zu diesem Beruf gekommen bist.
Ja, danke Alexander. Mache ich sehr gerne. Ich bin 51 Jahre alt, wie du gesagt hast, derzeit Bezirkspolizeikommandant von Melk. Das ist auch mein Heimatbezirk. Ich wohne im Bezirk Melk in St. Leonhard am Forst. Bin mittlerweile seit 26 Jahren bei der Polizei. Habe damals mit 25 Jahren begonnen. Habe ganz normal die Polizeiausbildung durchlaufen, die Grundausbildung. Bin dann als sogenannter eingeteilter Beamter in den Bezirk Mödling versetzt worden. Und war dort 4 Jahre tätig und dann bin ich versetzt worden, noch als eingeteilter Beamter, als Inspektor noch in dem Bezirk St. Pöltenland, weil man natürlich das Bestreben hat, dass man heimwärts kommt und nicht so weit fahren muss zur Dienststelle. Habe dann aber von dort aus wiederum die nächste Ausbildung gemacht, die dienstführenden Ausbildung nennt man das bei uns. Das ist in etwa Postenkommandant oder mittlerweile nennt man das Dienststellenleiterebene oder auch Kriminaldienst, wenn man das macht, braucht man diese Ausbildung. Und bin dann wiederum versetzt worden in den Bezirk Mödling für kurze Zeit, für ein Jahr. Und dann wieder zurück nach St. Pölten, habe dort kurz dienstführende Tätigkeit auf einer Dienststelle gemacht, am SPK St. Pölten. Danach Kriminaldienst einige Jahre und danach habe ich die Offiziersausbildung gemacht. Auch als Offizier in den letzten 10 Jahren einige Stellen durchlaufen. Eben wie du gesagt schon hast, Einsatzabteilung bei der Landespolizeidirektion, Stellvertreter der Stadtpolizeikommandant St. Pölten. Und dann zuletzt Bezirkskommandant in Scherbs und mittlerweile seit 2,5 Jahren in Melk in meinem Heimatbezirk. Weil du angesprochen hast, Sondereinheit, das nennt man bei uns Sonderverwendung. Habe ich verschiedene Sonderverwendungen. Das eine ist die Einsatzeinheit, was du wahrscheinlich angesprochen hast. Da bin ich Kompaniekommandant bei der Einsatzeinheit Niederösterreich, Kompanie Nord.
Wann wird die gerufen?
Die Einsatzeinheit wird gerufen bei Einsätzen, wo es mehr Polizei bedarf. Sprich bei Großeinsätzen, das nennt man auch großer Sicherheits- und Ordnungsdienst. Und dann fährt man zumindest mit einem Zug, das heißt einer Belegschaftsstärke von 20 bis 30 Personen, zumindest, manchmal sind auch 10 Züge dabei, zu irgendwelchen Einsätzen, wo eben wirklich Polizeipräsenz in großer Zahl
erforderlich ist. Großes Fußballspiel,
Demonstrationen, ganz viele, ja. Und ja, Musikfestivals, überall wo viele Menschen sind oder wo eben gefährdendes Potenzial dahinter steckt.
Darüber werden wir heute auch noch kurz reden. Auch so, wie geht man mit Gefährdungen um und auch, was macht das mit einem selber? Aber dass das nicht gleich so ein ganz schwieriger Podcast wird oder so ein schwerer, auf unseren Schultern lastenden Themen. Ich möchte dich fragen, gibt es irgendwie ein lustiges oder sehr kurioses Erlebnis, das dir irgendwie, das dir bis heute zumindest noch ein Lächeln ins Gesicht zaubert?
Ein Lächeln ins Gesicht zaubert, da fällt mir sofort was ein. Bei lustig ist relativ, kurios, ja, sehr wohl. Als ich noch junger Inspektor war in Brunnen und Gebirge, Bezirk Mödling, da habe ich einen Akt, nennt man das bei uns, eine Amtshandlung, aber es ist ein längerer Akt dann gewesen und geworden, bekommen zur Bearbeitung. Da ging es darum, wo ein Hahn, ein Hühnerstall im Ortsgebiet, wirklich den Nachbarn so in Rage gebracht hat, dass das ein so ein dicker, also ein 15 Meter dicker A4-Ordner geworden ist, weil der immer wieder Eingaben gemacht hat und wirklich eine Wortwahl gehabt hat oder verwendet hat, die ich gar nicht wiedergeben möchte. Aber das war wirklich total kurios, weil das ist zum Beispiel um nichts anderes gegangen, also keine gefährliche Situation oder irgendwas, und er fühlte sich einfach durch dieses Hahnengeschrei so gestört, dass er wirklich alles Mögliche in Bewegung gesetzt hat, zwecklos, wie sich herausgestellt hat. Das hat nichts an der Situation verändert, aber es war schon manchmal auch wirklich sehr lustig und sehr kuriose Sache, wie manche Leute mit im Verhältnis gesehen sehr niederschwelligen Dingen wirklich sich in irgendwelche Situationen begeben, die man nicht für möglich halten würde.
Du sprichst ja davon, dass es jetzt so absurd ist, dass man, dass oft ganz niederschwellige Dinge eskalieren können. Ich kann mich zum Beispiel einmal erinnern, dass ich bei einer Verkehrskontrolle zu viel bezahlt habe und mich dann 2 Tage später der Polizist angerufen hat, ob er mich aufgehalten hat, weil er hat zu viel verrechnet und er muss mir das Geld zurücküberweisen, was ein sehr schönes Telefongespräch nachher war. Und ich habe zu ihm gesagt, das war übrigens sehr fein mit Ihnen da auf der Straße. Und er hat gesagt, auch mit Ihnen, weil Sie wissen gar nicht, wie sehr wir beschimpft werden für das, dass wir unsere Arbeit machen. Also niederschwellig, weil bei einem Strafmandat zieht er ja noch immer, weil er den Respekt hat. Aber offenbar reichen diese niederschwelligen Dinge schon aus, um oft eigentlich recht aggressive Seiten von Menschen hervorzukehren.
Sehr, sehr oft, ja. Es beginnt sehr oft ganz im Kleinen und auch im unnötigen Bereich. Aber wie es so oft im Leben ist, das eine ergibt das andere und es schaukelt sich auf. Und aus kleinen Dingen werden oft größere Straftaten. Das ist nichts Neues und nichts Seltenes.
Wie ist bei dir eigentlich der Gedanke gereift oder wann ist bei dir überhaupt aufgekommen, dass du zur Polizei gehen möchtest?
Ja, nicht ganz als Kind oder Jugendlicher. Das ist auch interessant, weil wenn ich jetzt zurückdenke, ich komme noch aus der Zeit, wo es Stammbücher gegeben hat, wo man sich eintragen hat können, bei Klassenkameraden und so, und bei jedem zweiten ist Polizist als Traumberuf gestanden oder gewünschter Beruf. Und bei mir ist das nie drin gestanden und jetzt bin ich so ziemlich der Einzige aus unserer, oder in Wirklichkeit der Einzige aus meiner Klasse oder aus meinem Jahrgang, der wirklich zur Polizei gegangen ist. Das ist bei mir erst später gereift, dieser Gedanke. War dann schon irgendwann mal interessant und ein guter Freund von mir zu dieser Zeit ist bei der Polizei gewesen, der ist dann auch zur Kuba gegangen und der hat mich auf die Idee gebracht, hat gesagt, bewirb dich einfach, probier's, und dann hat es auch funktioniert und ich habe dann gemerkt, dass das wirklich für mich das Optimale ist. Mir gefällt mein Beruf nach wie vor und bei uns sagt man ja, es ist nicht ein Beruf, sondern eine Berufung, und genauso verspüre ich das auch. Bis, egal in welcher Position und Funktion, dass ich immer war, das habe ich immer so gesehen.
Jetzt wollen wir heute ja nicht über eure Action sprechen. Ja, dürften wir wahrscheinlich gar nicht, weil es auch eine Amtsverschwiegenheit gibt, sondern mich interessiert mehr der Mensch Thomas, stellvertretend für deine Kolleginnen und Kollegen. Was machen herausfordernde Situationen mit einem? Wir haben auch im Vorfeld schon einmal kurz gesprochen, dass es ja fast eine zentrale Aufgabe geworden ist, von euch zu deeskalieren. Hat sich das auch das Bild innerhalb der Polizei in der Zeit, wo du jetzt dabei bist, hier auch verändert? Oder war das immer klar, dass man sagt, wie nimmt man einen Konflikt raus? Oder wie schafft man es zu unterscheiden? Wann deeskaliert man und wann muss man härter eingreifen?
Da haben wir eine ganz klare Linie seitens des BMI. Das ist ganz klar geregelt und ganz klar geklärt. Und ich muss dazu sagen, das ist auch meine ganz persönliche Einstellung, dass ich das genauso lebe und auch so für richtig empfinde und auch ausführe. Wir haben die sogenannte 3D-Philosophie bei uns im BMI. Das bedeutet deeskalieren, Dialog, durchgreifen. Diese 3D sind die genau in dieser Reihenfolge. Das heißt, wann immer es möglich ist, sind wir natürlich deeskalieren. Das ist immer unser erstes, unser oberstes Ziel. Wenn es nicht ganz so funktioniert, dann suchen wir den Dialog, um Konflikte so gut wie möglich und natürlich, wenn möglich, gewaltfrei zu lösen. Wenn nichts mehr funktioniert, und das ist ja bei einem gewissen Klientel der Fall, weil das einfach nicht gewollt und nicht gewünscht ist. Dann kommen wir zum dritten, das heißt Durchgreifen. Da muss man eben im Sinne des Gewaltmonopols dann gewisse Dinge umsetzen, weil es keine andere Möglichkeit nicht gibt.
Wie unterscheidest du zwischen Deeskalieren und Dialog?
Deeskalieren heißt, dass wir grundsätzlich deeskalierend einschreiten. Das heißt, wir versuchen immer den Weg so zu gehen, dass man konfliktfrei durch eine Amtshandlung kommt. Und man bemerkt ja bei diversen Amtshandlungen, dass das nicht immer so leicht möglich ist. Und dann sucht man trotzdem den Dialog. Das heißt, man will das dann trotzdem im Gespräch lösen durch Erklärungen, durch diverse Hinweise, wie auch immer. Das ist dann individuell je nach Amtshandlung. Und wenn das wirklich dann gar nicht mehr funktioniert oder wenn man sowieso von vornherein bemerkt, das ist ein unfriedliches Gegenüber, sagen wir dann, dann muss man durchgreifen. Und da kommen dann wieder in den Bereichen vom großen Sicherheits- und Ordnungsdienst oder von größeren Einheiten oder von mehreren Streifen, je nachdem, um welche Lage das es sich gerade handelt. Und da muss man halt dann dementsprechend einschreiten. Aber grundsätzlich immer deeskalierend einschreiten, nicht provozierend oder sonst irgendwie oder das Gewaltmonopol von vornherein vertreten, sondern deeskalierend, Freund und Helfer. Wir haben ja auch eine ganz große Schiene des Community Policing, wo wir nichts anderes tun und bewirken, als mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten, was ganz, ganz wichtige Dinge sind, weil wir müssen ja miteinander, nicht gegeneinander arbeiten. Und wenn das nicht funktioniert, dann
seid halt ihr die Exekutive. Eine meiner lustigsten Nichten und fröhlichsten Nichten ist auch vor einigen Jahren zur Polizei gegangen. Man sieht jetzt immer mehr Polizistinnen auch eben, wie ich Kind war das, glaube ich, noch relativ unüblich vor 30, 40 Jahren. Aber da hat sich die Polizei auch, glaube ich, sehr gewandelt, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und sie hat mir einmal erzählt, dass es auch wirklich immer abgecheckt wird, wenn man zu zweit unterwegs ist. Ihr seid ja meistens nicht alleine unterwegs. Und erst recht Mann und Frau unterwegs sind, dass man irgendwie auch, checkt man das bewusst auch ab, wer geht in welche Situation rein, wer ist der Erste, der das vis-à-vis anspricht? Gibt es da auch so, ist es eine Gefühlssache oder wie man miteinander auch unterwegs ist? Oder gibt es da auch Richtlinien, die ihr durchhaltet?
Richtlinien gibt es nicht, aber natürlich, je nach Lage, nach Situation, wird man sich das bei jeder Amtshandlung anschauen, wenn erforderlich natürlich, und dementsprechend vorgehen, dass der Streifenwärter, die Streifenwärterin die Amtshandlung führt, je nachdem, was erfolgversprechender ist, wenn erforderlich. Manchmal spielt es überhaupt keine Rolle und es spielt auch keine Rolle, ob jetzt zwei Frauen oder zwei Männer oder eine gemischte Streife in diesem Sinne unterwegs ist, und sie schreiten grundsätzlich auch komplett gleich ein. Wenn man merkt, dass jemand einen besseren Zugang hat zu einer Partei, dann wird natürlich dieser Streifenpartner, Partnerin die Amtshandlung führen und ist aber abhängig vom Gegenüber. Das merkt man in der Regel, das spürt man. Wie kommt man an, wie ist die Chemie zwischen Partei, zwischen Polizei, und dementsprechend richtet sich dann auch die Amtshandlung. Aber es gibt keine klare Richtlinie, wer jetzt da wen wo anspricht. Das ist grundsätzlich gleichgestellt, aber natürlich von Amtshandlung zu Amtshandlung verschieden.
Aber es bedeutet, dass ihr kennt euch ja vielleicht auch gar nicht sonderlich gut, aber ihr braucht trotzdem ein sehr klares Vertrauen zueinander. Ist das lernt man auch professionell Vertrauen zu haben in den Partner, in die Partnerin, mit der man unterwegs ist?
Man lernt das insofern durch die Ausbildung. Man hat ja regelmäßig, quartalsmäßig auch mit einem Einsatztraining. Nachfolge nach den normalen Ausbildungen, dieses Einsatztraining, das hat man mehrmals im Jahr. Und das ist schon so abgestimmt, dass jeder mit jedem arbeiten kann. Das heißt, wenn man jetzt da mit einem Streifenpartner, den man bisher nicht gekannt hat, in einen Einsatz geht und der Einsatz ist vielleicht sensibel, dann muss man sich darauf verlassen können, dass die Streifenpartner, Partnerin auch entsprechend einschreitet, dass man sich wirklich verlassen kann. Das bedarf natürlich einer gewissen Vertrauensbasis, wenn man länger gemeinsam Dienst macht, auf einer Dienststelle oder auf der Nachbardienststelle, und man muss bei einem Einsatz zusammenarbeiten, kennt man in der Regel die Personen, und da weiß man natürlich ganz genau, in welcher Situation man sich auf ihn verlassen kann.
Wie schützt ihr euch auch, dass manche Dinge, die ja oft vielleicht sehr berührend sind, die einem eigentlich auch nahe gehen würden als Thomas, einem im Dienst nicht nahe gehen dürfen? Oder auch anders gefragt, habt ihr auch eine Begleitung, damit man, wenn man aus einer Krisensituation kommt, man nicht alleine gelassen ist.
Ja, haben wir auch. Grundsätzlich, wie schützt man sich? Man versucht natürlich, gewisse dienstliche Dinge nicht zu nah an sich heranzulassen, wobei das ist auch sehr relativ, weil auch ein Polizist, Polizistin hat Emotionen und das ist auch nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil, das kann man ja auch, kann man durchaus auch herzeigen und man muss natürlich in gewissen Dingen einen kühlen Kopf bewahren, weil die Amtshandlung muss ja funktionieren. Man kann jetzt nicht die Amtshandlung abbrechen, weil man sie emotional nicht schafft. Das wäre ein schlechter Weg und man muss natürlich versuchen, Dinge nicht an sich heranzulassen, wenn die Amtshandlung daran scheitern würde. Das heißt jetzt nicht, dass ein Polizist, Polizistin keine Emotionen haben darf. Sollte mal was passieren, und es ist regelmäßig möglich bei uns, dass wir mit schweren Fällen konfrontiert sind, dann haben wir ein internes Team, das dann nachbetreut. Sowas haben wir schon und das wird auch regelmäßig in Anspruch genommen. Und das mache ich auch und biete ich auch regelmäßig an, wenn wir irgendwelche schwere, tragische Einsätze haben, dass ich dann für die Belegschaft genau dieses Team kontaktiere und die kommen dann auf die Dienststelle oder sonst wohin, wo es gewünscht ist. Und da gibt es im Nachhinein eine Erstbetreuung, da gibt es Gespräche. Ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man jetzt Todesfälle hat, tragische Todesfälle oder vielleicht sogar mal Bekannten, das kommt ja immer wieder vor. Und das bedarf natürlich auch für geschulte und vermeintlich abgehärtete Polizistinnen und Polizisten eine gewisse Aufarbeitung. Das ist überhaupt kein Thema nicht und das wird auch gemacht.
Schafft man es, die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen?
Also ich schaffe es nicht. Für mich ist da kein sehr großer Unterschied. Obwohl, ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, wie ich normalen Streifendienst gemacht habe, schafft man es noch leichter, da hat man seinen Dienst, dann geht man nach Hause, aber gewisse Dinge nimmt man natürlich trotzdem mit nach Hause. Wenn man jetzt da, wie es auch vorgekommen ist, jetzt hat man selbst keine Kinder und da gibt es ein totes Kind immer im Dienst, natürlich beschäftigt so etwas. Das nimmt man natürlich mit nach Hause und man kann das nicht jetzt einfach mit der Uhr abtrennen.
Und wie hält man da die Balance, dass natürlich ist deine Frau die wichtigste Partnerin auch in Krisensituationen? Manches darf man aber vielleicht zu Hause gar nicht erzählen. Fühlt man sich dann manchmal zerrissen oder lernt man das auch?
Das möchte ich jetzt nicht stellvertretend für alle sagen, das kann ich nur für mich persönlich beantworten. Ich selbst habe es gelernt, damit umzugehen. Ist aber ganz bestimmt eine Persönlichkeitssache, was lasse ich an mich heran und was nehme ich mit und was nicht. Ob es jetzt alle Kolleginnen und Kollegen in dieser Art und Weise schaffen, möchte ich jetzt nicht, maße ich mir nicht an zu sagen. Ich für mich habe da einen guten Weg gefunden, dass ich das sehr gut vereinbaren kann. Aber natürlich gibt es immer wieder schwierige Situationen, das ist kein Thema nicht. Ne?
Jetzt bist du hier Bezirkspolizeikommandant in Melk, relativ unter Anführungszeichen überschaubar gegenüber zum Beispiel eben Großeinsätzen, was du vorher gesagt hast. Wo man natürlich, wir duzen uns, auch die Menschen kennt hier. Was mich grundsätzlich bei den Blaulichtorganisationen in unserer Region sehr fasziniert, ist, dass man trotz eines Sich-Kennens ein sehr, sehr korrektes Umgehen miteinander hat. Wie schafft man auch das? Weil man begegnet sich ja logischerweise, wenn man in dem Rayon arbeitet, wo man auch lebt. Wie schafft man hier auch diese Korrektheit oder manchmal vielleicht sogar, dass es nicht in eine Überkorrektheit ausartet, aber wie ist diese Mischung zwischen Korrektheit und Bekanntheit, dass es nicht in eine Verhaberung kommt?
Ja, das ist relativ einfach. Für mich ist es relativ einfach. Man hat ja einen gewissen gesetzlichen Rahmen und in dem muss man sich bewegen. Und in diesem Rahmen, wie weit man sich darin bewegt, also da hat man ein bisschen Handlungsspielraum, aber man kann nicht über diesen Rahmen hinausgehen, in keine Richtung. Und das heißt, korrekt ja, also man ist nicht mutwillig unterwegs, aber die Korrektheit muss gewahrt bleiben. Trotz aller guten Kooperation, die wir mit allen, wie du gesagt hast, und das kann ich nur bestätigen, mit allen Organisationen haben, das ist auch gut so, das erleichtert die Zusammenarbeit bei allen Einsätzen und diversen Situationen. Aber natürlich müssen wir uns in den gesetzlichen Rahmen bewegen und auch da drinnen bleiben. Das ist auch kein Thema nicht, aber das versteht grundsätzlich auch jeder. Und diejenigen, die es nicht verstehen,
mit denen haben wir ja auch das Problem.
Genau, da stellt sich diese Frage dann auch nicht. Ja.
Jetzt vielleicht noch mal so ganz kurz, wenn du jetzt zu einer Großdemo gehst oder wo du weißt, es ist ein hitziges Fußballspiel. Wie lange beschäftigt dich das schon vorher? Also abgesehen davon, dass du Kommandant bist und auch eine Gruppe zu führen hast. Bei Skispringer sagt man, wenn sie Ski fliegen, haben sie schon 2 Tage vorher eine Adrenalinausschüttung, die einfach viel höher ist als bei normalen Menschen. Wie viel vorher beginnt so ein Thema für dich im Kopf schon?
Für mich in Wirklichkeit relativ spät, weil ich grundsätzlich sehr eingedeckt bin mit vielen Terminen, mit vielen Diensten und Amtshandlungen. Und ich dann, wenn ich den Einsatz dann durchführe, ich bereite mich natürlich darauf vor, ich schaue mir den Einsatzbefehl an, schaue mir an, was haben wir dort zu tun. Aber ich bereite mich jetzt nicht 3 Tage schon gedanklich darauf vor. Es würde auch insofern nichts bringen, weil es gibt natürlich ein Einsatzkonzept, es gibt einen Auftrag, aber erfahrungsgemäß, insbesondere bei Großeinsätzen, hält sich die Praxis nicht an die Theorie. Fast jeder Einsatz verläuft anders als geplant und so gesehen ist es viel wichtiger, das gesamte Repertoire mitzunehmen, das Polizeirecht, das wir ja haben, Gott sei Dank, aufgrund unserer Schulungen und unserer Einsatzerfahrung, und dann das rauszunehmen, was man braucht, weil in der Regel verlaufen die Einsätze anders als geplant.
Was ist für dich vielleicht auch für Leute, die zur Polizei gehen wollen oder die auch uns zuhören? Und man kann das ja auch wahrscheinlich ganz generell auch weitertragen, auch in den Alltag hineinnehmen. Was ist für dich vielleicht die wichtigste Methode, um einfach auch mental gesund zu bleiben? Also um selber nicht auszuzucken und aber auch mit Krisensituationen wirklich auch nachher ruhig umgehen zu können.
Ja, um das Ganze wirklich zu verstehen, muss man sich immer grundsätzlich bewusst sein, dass wir die Exekutive sind und nicht die Legislative. Wir setzen die Gesetze um, wir machen sie nicht. Und das muss ein Polizist, eine Polizistin bewusst sein, weil die Gesetze, die vorhanden sind, dafür haben wir zu sorgen, dass die auch eingehalten werden. Das ist unser Job. Wenn man sich dessen bewusst ist, und das auch dementsprechend umsetzt, dann ist man richtig im Job und dann wird das auch funktionieren. Ja, sonst muss ich natürlich, sollte ich vorher wissen, worauf ich mich einlasse. Es ist nicht natürlich jetzt, es ist ein sehr, sehr schöner Beruf. Man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, verschiedene Richtungen, vom Hubschrauberpiloten bis zum Diensthundeführer. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass man auch immer wieder nicht so schöne Situationen durchleben muss, im normalen Polizei-Alltagsgeschäft, im Alltag. Man hat natürlich mit sehr vielen unschönen Situationen zu tun, mit tragischen Situationen um jede Uhrzeit, rund um die Uhr, bis Weihnachten, Silvester durch. Also da gibt es ganz keinen Unterschied. Das muss man sich bewusst sein, wenn man diesen Beruf wählt. Und ja, nichtsdestotrotz ist es ein sehr schöner Beruf. Und ja, also ich habe bisher keine Sekunde bereut, dass ich Polizist geworden bin.
Ich finde das sehr interessant, auch weil es gab ja auch hier in der Region einige größere auch Einsätze, wo plötzlich jemand zur Waffe gegriffen hat. Und trotzdem hast du vorhin auch in den Gesprächen gesagt, dass offenbar die härtesten Geschichten eher die sind, wo es um private Schicksale, wie zum Beispiel um ein totes Kind geht oder dergleichen, weil man damit vielleicht am wenigsten professionell umgehen kann oder weil es eben einen persönlich berührt. Man hat ja so oft das Gefühl, das ist so ein lauter Beruf. Aber so wie du es auch erzählst, oder so ein mächtiger Beruf, ja, aber ist es oft irgendwie auch sehr still? Ist man oft auch richtig allein?
Allein in dem Sinne ist man nicht. Man ist immer zumindest zu zweit im Auftreten. Für sich allein sollte man auch nicht sein, weil man ja mittlerweile, wie wir vorher angesprochen haben, wenn es zu wirklich tragischen Situationen kommt, eine Betreuung auch für die Polizei gibt. Und das ist auch ganz wichtig, weil ja auch ein Polizist ist nur ein Mensch und hat Emotionen. Sonst natürlich nach außen hin, nicht nur nach außen hin, das ist auch so und das muss auch so sein, die Polizei vertritt das Gewaltmonopol des Staates und die Polizei kommt immer und die Polizei darf nie verlieren. Wenn die Polizei kommt, nach uns kommt keiner mehr. Und so gesehen muss die Polizei die Situation lösen. Und daher auch der Eindruck, den du gerade ausgesprochen hast. Und ja, das kann ich auch bestätigen, wenn wir die Situation nicht lösen können, nach uns kommt niemand mehr. aber es ist natürlich oft schon nicht so einfach, wie man es sich vorstellt, insbesondere wenn es emotional belastet ist oder wenn es um persönliche Schicksale geht, und du hast das vollkommen richtig angesprochen, das sind sicher für den Großteil der Kolleginnen und Kollegen die belastendsten Situationen. Natürlich ist es auch belastend, wenn man jetzt einem Täter mit einer Schusswaffe gegenüberstellt, steht, aber auch das haben wir immer wieder, auch bei uns im Bezirk. Ich bin jetzt 2,5 Jahre da und habe bereits einige dieser Situationen erlebt, wo Schusswaffen im Spiel waren und auch auf Polizisten geschossen wurde. Auch das muss man verarbeiten. Auch das ist eine ganz schwere Hürde, wenn man betroffen ist. Aber dahin wird man natürlich auch ausgebildet. Aber wenn man jetzt einen toten Säugling, ein totes Kleinkind oder dergleichen hat, durch einen Unfall, durch einen plötzlichen Todesfall oder dergleichen, das trifft einen vielleicht unvorbereiteter als ein Täter mit einer Schusswaffe.
Ja, ich denke mir so oft, alleine das Überbringen einer schwierigeren Nachricht ist schon eine Challenge. Aber du hast jetzt, und das jetzt vielleicht zum Abschluss, du hast den Satz gesagt, die Polizei muss immer gewinnen. Kannst du privat verlieren, wenn du Fußball spielst, wenn du Tischfußball spielst? Oder ist da auch das Siegesgehen in dir?
Natürlich, also das ist überhaupt kein Thema. Der Beruf färbt schon sehr ab. Das ist, glaube ich, in allen Sparten so. Aber es ist nicht so, dass man jetzt den Beruf eins zu eins jetzt zu Hause umsetzt oder umsetzen will, weil, und das auch nicht falsch verstehen, die Polizei darf nie verlieren. Damit meine ich, nach uns kommt niemand mehr. Wenn die Situation nicht lösen können, wer soll sie dann lösen? Privat natürlich, man hat einen gewissen Ehrgeiz und man hat eine gewisse Sprache, wenn man, so wie ich, viele Jahre Kommandant ist, aber das heißt nicht, dass man im privaten Leben das genauso umsetzt. Das würde auch nicht funktionieren, weder in der Partnerschaft noch im Freundeskreis. Das wäre eine Illusion, das zu glauben, und mag ich auch ganz sicher nicht. In gewissen Situationen wird man es vielleicht bemerken, dass man eine gewisse Position hat, aber das heißt jetzt nicht, dass man in einem privaten Spiel oder in einem privaten Wettkampf nicht verlieren kann.
Ja, dann, ich habe dich als sehr ernsthaften Menschen kennengelernt, dem es glücklicherweise immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ich bedanke mich sehr für diese Einblicke, auch für diese privaten Schilderungen, weil es einfach immer wieder spannend ist, wurscht in welchem Beruf, aber erst recht auch bei der Polizei, den Menschen hinter der Amtsperson zu sehen. Danke, Thomas Heinrichsberger.
Danke auch, Alexander.